Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Dieses Frühjahr wimmelt es erneut, muss man sagen, auf dem Sachbuchmarktsektor nur so von Neuerscheinungen in Sachen Feminismus. Um die Stellung der Frauen, um ihre Rolle in der Gesellschaft, was da gut, was da schlecht läuft. Und es geht oft um Sexualität, darum, was Frauen als übergriffig erleben und wo da etwa die Grenzen zwischen Flirt und Anmache neu verhandelt werden müssen. Tolle, spannende Bücher sind da herausgekommen. Sexuelle Revolution von Lori Penny etwa. Das Recht auf Sex von der amerikanischen Philosophin Amya Srinivasa, Lieben lernen, alles über Verbundenheit von Bell Hooks. Und zahlreiche mehr. Gelesen hat sie Susanne Billig und mit ihr will ich mich jetzt über diese Bücher unterhalten. Hallo Susanne. Ich habe ja schon gesagt, einige Buchtitel auch genannt, auch ein bisschen verraten, worum es geht. Aber nochmal für den guten Einstieg, welche Themen nehmen diese Bücher in den Blick? Lassen sich da Schwerpunkte erkennen?
Ja, also es geht wirklich viel um Sexualität, vergiftete Sexualität durch Machtgefälle, aber es gibt auch Visionen davon, wie es erfreulicher sein könnte. Es geht um Körperbilder. Was ist Schönheit? Worin besteht die Macht der sozialen Medien? Lässt die sich irgendwie brechen? Arbeitswelt ist als Thema erkennbar, von der massiven schlechter Bezahlung von Frauen bei gleicher Arbeit bis zur immer noch sehr ungerecht verteilten Sorgearbeit. Und dann zieht sich das Thema Wut durch. Auch dazu gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Manche haben das Thema Wut im Titel und bei allen anderen Autorinnen zieht sich in der einen oder anderen Weise durch.
Also dann beginnen wir mal mit der Wut. Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein kraftvolles Thema. Worauf sind die Autorinnen denn wütend oder wo sehen sie Wut, über die sie schreiben möchten?
Die britische Feministin Lori Penny hat ja eben ihr neues Buch vorgelegt, Sexuelle Revolution. Und die kann eigentlich kein Thema anfassen, ohne dass sie nicht auch schimpft, schön wuchtig schimpft, wie so eine alttestamentarische Prophetin. Sie ist wütend über den massiven Frauenhass, der sich im Internet Bahn bricht. Wütend über die Geringschätzung von Frauen in der Sexualität. Wütend über die Doppeltmoral, etwa wenn Abtreibungsgegner, die sich selbst als Lebensschützer bezeichnen, in den USA verlangen, dass sogar 9-jährige Mädchen nach einer Vergewaltigung ein Baby austragen und gebären. Dann gibt es eine Wutschrift von Pia Klemp. Die Frau ist Kapitänin auf Schiffen, die Seenotrettung für Geflüchtete leisten. Sie interessiert sich für deren Wut natürlich, aber auch für Klimapolitik, Querdenkertum, für rechtes Denken in solchen Kreisen. Und sie sagt, Wut ist so ein wichtiges politisches Werkzeug. Was hätten die Suffragetten erreicht ohne Wut oder Rosa Parks? In eine ganz ähnliche Stoßrichtung geht das Buch Wut, so heißt es, von einer Psychiatrieärztin. Auch wenn sie das stärker kulturhistorisch anlegt, da geht es dann vom Zorn Gottes über die Zähmung der Wut in der Moderne, natürlich die Tabuisierung weiblicher Wut bis zur wissenschaftlichen Sicht. Was passiert da eigentlich bei Wut im Gehirn? Und sie sagt, Wut ist ein Alarmzeichen, das hat die Natur nicht zufällig erfunden und immer beibehalten. In der Wut stecken wichtige Botschaften und es lohnt sich, dahin zu hören.
Und wenn man darüber nachdenkt, das waren jetzt schon einige Bereiche, die Sie da genannt haben, wo Wut eine Rolle spielt. Wut ist ja auch in der derzeit sehr engagiert geführten Rassismusdebatte. Auch da artikuliert sich ja sehr viel Wut. Der Ruf nach Gerechtigkeit, bildet sich das auch in den Büchern ab?
Ja, das geht wirklich durch. Ob es Lori Penny ist oder das wunderbare Buch Das Recht auf Sex von Amya Srinivasan, 6 Essays über Sexualität heute. Ob es die afroamerikanische Autorin Bell Hooks ist, deren Buch Liebe lernen jetzt neu auf Deutsch erschienen ist, oder der sehr, sehr lesenswerte Gang durch die Geschichte der Bewegung mit dem Titel So sieht Feminismus aus. Also Geschlechterverhältnisse, Gesellschaft, ökonomische Verhältnisse reflektieren, ohne Rassismus zu reflektieren, das geht heute einfach nicht mehr. Und Lucy Dalebs Buch So sieht Feminismus aus heißt im Englischen nicht umsonst Feminisms, also im Plural, weil sie von vornherein einen Blick auf viele Stimmen wählt, viele Erfahrungen. Sie schildert ein weltweites Mosaik. Sie schreibt über Frauen in Japan ganz genauso wie über Frauen in Schweden und in Nigeria. Und sie sagt, anstatt von so einem gemeinsamen Fraueninteresse zu träumen, geht es eher darum, zunächst mal Differenzen wahrzunehmen und die zu verstehen und sich dann punktuell zusammenzuschließen.
Also das heißt auch Differenz in der Wut der Frauen, dass die auch immer unterschiedlich ist.
Ja, auch das ist unterschiedlich natürlich, weil die Frauen jeweils mit ganz anderen Formen von Ungerechtigkeit konfrontiert sind.
Ich habe es ja eben schon ein bisschen angekündigt. Sexualität ist ja ein Riesenthema. Sie haben es auch schon in Ihrem Überblick gesagt, Susanne Billig. Warum eigentlich? Immerhin kennen wir den Begriff sexuelle Revolution seit den 1970er Jahren. Warum etwa auch muss die britische Feministin Lori Penny nun ihr nagelneues Buch ausgerechnet genauso nennen?
Ja, weil es durch das Internet einfach ganz neue Formen des Frauenhasses gibt. Und gleichzeitig gibt es eben eine neue, hochlebendige Gender-Debatte, die sich auch nicht mehr eindämmen lässt. Die lässt sich nicht mehr zurückdrängen. Und Lori Penny sagt, da findet gerade eine tiefgreifende Umdeutung dessen statt, was wir unter Gender verstehen, unter Sexualität verstehen und wessen Körper da eigentlich zählen. Sie nennt das eine Phase produktiven Ungehorsams. Frauen, Männer, queere Menschen überall auf der Welt weisen Normen zurück, weisen sogar auch die Zweiteilung der Geschlechter zurück. Sie erobern sich jenseits davon neue Freiheitsräume, auch neue Lebensstile, die eben nicht mehr auf Konkurrenz gründen und Dominanz, sondern auf Gemeinschaft und Einvernehmlichkeit. Und dieses Wort Consent, Einvernehmlichkeit, das ist im aktuellen Feminismus ganz wichtig. In der Sexualität, wo dieses naturgewollte männliche Recht auf Sex ja inzwischen wirklich auch in weiten Teilen der Gesellschaft als völlig inakzeptabel gilt, aber auch über die Sexualität hinaus.
Trotzdem, wenn man jetzt den Buchtitel anguckt, Recht auf Sex, das manche Männer ja immer noch zu besitzen meinen, das beschäftigt sich ja dann auch damit. Das ist ja interessant. Überschneiden sich feministische Analysen da oder widersprechen sie sich?
Also erstmal nehmen Sie dasselbe Phänomen so in den Blick. Das fand ich interessant. Sowohl Penny als auch Srinivasan befassen sich in langen Passagen mit diesem Phänomen der Incels, ja, diese involuntary celibate men, diese unfreiwillig im Zölibat lebenden Männer, die alle Frauen dafür hassen. Wenn man jetzt aber tiefer da reinschaut in dieses Phänomen, wird klar, diese wütenden Frauenhasser, die wollen keine Frau, sondern sie wollen die angesehensten, hübschesten, im sozialen Ranking am weitesten oben stehenden Frauen. Da geht es also weder um eine Sehnsucht nach Sex allein noch nach Beziehung. Darauf weist eben Amya Srinivasan hin. Es geht um ein Machtgerangel unter Männern. Und Amya Srinivasan, so im Unterschied zu Penny, die wagt sich mehr in so schwierige Grautöne, zum Beispiel auch ganz ungemütliche innerfeministische Debatten. Sie ist zum Beispiel bereit, Männer stärker auch als Opfer solcher Konkurrenzgerangel zu sehen. Oder wenn sie sich mit der Debatte um Transfrauen befasst. Punktuell scheuen sich ja Teile der Frauenbewegung nicht, mit Rechten gemeinsame Sache zu machen. Zum Beispiel eben in der Frage, ob Transfrauen eigentlich Frauen sind oder Männer. Da liegt hier in Deutschland die Zeitschrift Emma auf AfD-Linie. Und solche Phänomene interessieren Amya Srinivasan.
Und gibt sie denn so klare Antworten? Weil ich habe das Buch auch schon so ein bisschen angeguckt und ich fand eigentlich ganz schön, dass sie da, also dass sie einem so den Spiegel vorhält und dass sie immer wieder sagt, man muss sich entscheiden.
Da stimme ich Ihnen zu. Also sie lässt es in der Schwebe, sie gibt keine einfachen Antworten, aber sie nimmt eben diese ganzen Themen in den Blick und macht nicht so eine Positivpropaganda darüber hinweg, wir Frauen gemeinsam sind stark und toll, so einfach macht sie es nicht und das kann man auch oder Frau auch nicht mehr heute tun.
Das stimmt. Das Buch der amerikanischen Philosophin enthält aber auch mehrere Essays. Sind denn die anderen Themen ähnlich schwierig und ernst wie jetzt dieses, was Sie eben gesagt haben, dieses unbedingte Anrecht haben wollen auf die attraktivste Frau, wenn ich selber keinen Sex mehr habe?
Ja, also sie befasst sich zum Beispiel mit Sexarbeit, auch so ein trübes Terrain. Ja, dieses Wort Sexarbeit suggeriert aufgeräumte Verhältnisse. Sexarbeit soll eine Arbeit sein wie jede andere auch. Das hat befreiende Aspekte. Aber es stellt sich auch die Frage, ist Sexarbeit nicht doch durchsetzt von einem Maß an Frauenverachtung, an Menschenverachtung, wie man sie in anderer Arbeit nicht von vornherein findet? Oder Pornografie, ein weiterer Essay. Ist die Ausdruck einer tabubefreiten Sexualität? Teilweise ja, aber es gibt da auch eine grassierende Gewalt in der Pornografie und da holt sie sogar feministische Ansätze hervor, die heute ein bisschen naiv gelten oder als überholt. Porno, 1980er Jahre, übrigens war das damals auch die Emma. Und Srinivasan knüpft daran an und zeigt eigentlich recht überzeugend, diese Ansätze sind schon wieder bedenkenswert vor dem Hintergrund der pornografischen Gewalt.
Interessantes Buch. Deutschlandradio Kultur. Wir reden hier heute in den Zeitfragen über neue Wissenschaftsbücher in Sachen Feminismus. Susanne Billig hat sich da für uns durch einen riesigen Berg Bücher gelesen, muss man sagen. Und wir haben ja gerade schon gehört, Sexualität spielt dabei eine wichtige Rolle. Allerdings denkt man ja bei Sexualität oft primär an junge Menschen. Gleichzeitig sind aber die heute über 50-jährigen Frauen nicht mehr ganz bereit, sich sozusagen still zurückzuziehen aus diesem Bereich. Wie sieht es denn mit diesem Thema aus? Ältere Frauen und Körperlichkeit. Spielt das eine Rolle in den Büchern, die Sie angeschaut haben, Susanne Billig?
Also auf die eine oder andere Weise kommt es in vielen Büchern vor, bei Bell Hooks zum Beispiel, die selber ja schon eine ältere Frau war, als sie ihr Buch geschrieben hat. Schwerpunktthema ist dieses weibliche Altern in dem Bildband In voller Blüte. Da sehen wir auf vielen Seiten formatfüllende Fotografien von älteren Frauen, multikulturell selbstverständlich, von Anfang 40 bis weit jenseits der 80. Die zeigen sich auch in ihrer Sinnlichkeit und Körperlichkeit. Für meinen Geschmack sind die mit ein bisschen viel Altrosa und Blütenambiente fotografiert. Also ich kann schon die pinkfarbenen Einhörner der Kita-Mädchen nicht so gut leiden. Ich brauche das nicht auch noch in Altrosa für die ältere Frau. Großartig finde ich aber die Texte dazu. Also der Autorin gelingt es, die komplexen Lebenslinien der Frauen wirklich auf so eine Essenz runterzubrechen. Die meisten Frauen haben natürlich schon auch viel Schweres erlebt. Verlust, Scheitern. Sie haben daraus gelernt, sie sind daran gewachsen. Und das bringen diese Texte kondensiert und mit großer Würde rüber. Das finde ich sehr gelungen.
Aber trotzdem, Sie sagen jetzt auch wieder Würde, das denkt man ja immer so. Also gibt es auch Bücher, die sozusagen, oder wird auch dieser Aspekt der lustvollen Sexualität im Zusammenhang mit älteren Frauen thematisiert? Oder ist es da doch wieder nur so der gezeichnete Körper?
Das taucht auf bei Bell Hooks, die dafür sehr plädiert, für die Selbstermächtigung von älteren Frauen. Es taucht bei Lori Penny auf, die sich auch durch unsere ganze Sendung herziehen wird. Da gibt es kein wichtiges Thema, das diese Frau auslässt und nicht klug betrachten kann. Und sie plädiert ohnehin dafür, dass wir lernen, ganz anders zu denken oder zu fühlen, auch wieder zu unseren eigenen Körpern, zu anderen Körpern, und diese Normen lernen, über Bord zu werfen, ganz gleich, welche das sind, ob das Älterwerden ist, ob das behindert oder nicht behindert sein. Also sie will da einfach die Türen aufstoßen.
Am anderen Ende zu der meiner Frage eigentlich anknüpfend automatisch, Bücher, nämlich altersspektrumsmäßig, Bücher für ganz junge Frauen, für Mädchen zum Thema Sexualität, was gibt es da?
Da ist ganz neu erschienen im Orlando Verlag ein Buch mit dem schönen Titel Meine Vulva, das Einhorn. Da haben wir wieder das Einhorn. Das ist einerseits so ein klassisches Aufklärungsbuch in frischer, farbiger Aufmachung, Körperbau, Verhütungsmethoden und so weiter. Modern ist die aufmerksame Sprache. Die Autorin hat queere Gefühle und Lebenslagen immer mit im Blick. Sie hinterfragt gängige Sichtweisen. Wollen wir wirklich von Schambereich noch sprechen oder kommen wir da nicht schon auf ein Gleis, das uns überhaupt nicht gut tut? Auch Gefühle erhalten viel Platz, auch wenn das Buch nach meinem Geschmack noch mutiger hätte sein können und mit den Gefühlen hätte beginnen können, anstatt da immer die Biologie bei der Aufklärung nach vorne zu stellen. Ich finde das unsinnig. Sexualität ist Gefühl in erster Linie. Wir fühlen unsere Körper. Wir nehmen die nicht objektiv wahr. Deswegen hätte ich mir da gewünscht, dass sie das nach vorne ziehen. Dann gibt es eine Graphic Novel, die ich gut geeignet finde, gerade für jüngere Frauen. Die heißt Andere Umstände. Das ist eine Graphic Novel, die erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die auf einmal merkt, oh je, ich bin schwanger. Sie hat einen Freund gerade erst kennengelernt. Der ist ganz nett, aber der ist auch so ein bisschen Loser, weiß nicht wohin im Leben. Der möchte das Kind unbedingt. Sie ahnt aber, dass sie dann zwei Kinder hätte. Und ich erzähle mal nicht, wie das Buch weitergeht, aber das ist auf jeden Fall eine schöne, verdichtete Geschichte über Jung und Schwangersein heute als Graphic Novel.
Passt ja auch ein bisschen in den Bereich oder dieser Druck, der auf Frauen ausgeübt wird. Jetzt in dem Fall in Ihrer Graphic Novel, die Sie da gerade beschrieben haben, der Druck eben, wie gehe ich mit einer ungewollten Schwangerschaft um, wenn ich jung bin. Aber Druck für junge Mädchen gibt es ja auch sehr in den sozialen Medien. Ist ja ein Riesenthema, auch mit dem wir uns hier ja auch immer wieder beschäftigen. Gibt es da jetzt auch neue Bücher, die Orientierung bieten?
Auffallend viele, vor allem von jüngeren Autorinnen. Also natürlich spielt dieses Thema Schönheitsdruck, Schlankheitsdruck eine Rolle in Meine Vulva, das Einhorn. Oder Lori Penny erzählt in einer sehr berührenden Passage, wie sie nach einer Lesung von einem Mädchen, einem Teenager, mit Tränen in den Augen gefragt wurde, wie sie bloß umgehen könnte mit dem Zwang zum Schönsein. Das hat sie sprachlos gemacht, erzählt Penny da, weil dieses Mädchen unglaublich hübsch war, makellos, reine Haut, schönes Haar. Und Lori Penny sagt dann, dieses Konkurrenzspiel ist nicht zu gewinnen. Die Regeln sind nicht von Frauen gemacht, sondern die sind so angelegt, dass alle Frauen, auch die Hübschen in Anführungsstrichen, die allen Regeln genügen, die können nur dabei verlieren, spätestens wenn die Frauen älter werden. Dieses Spiel und diese Regeln sind in ihrer Analyse dazu gemacht, den Zusammenhalt von Frauen und ihr Wohlwollen füreinander zu untergraben. Und jetzt treten natürlich auch Bücher an, um dieses Wohlwollen und den Zusammenhalt wieder zu stärken. Da gibt es ein schönes Buch von der Social-Media-Aktivistin Florence Given, das heißt Frauen schulden dir gar nichts. Das ist auch genauso geschrieben, wie der Titel klingt, rotzig, gerade raus. Die geht da den toxischen Schönheitsidealen an die Gurgel für die Instagram-Generation. Schöne, bunte 70er-Jahre-Pop-Ästhetik. Sehr direkte Ansprache, deine große Liebe bist du selbst, heißt dann ein Kapitel. Oder freu dich nicht über die Fehler anderer Frauen, du lebst nicht für den männlichen Blick. Dann gibt es ein eher theoretisch angelegtes Buch, aber man kann ja auch Menschen unter 20 dazu ermutigen, Bücher zu lesen, die nicht gerade genau für diese Zielgruppe sind. Das heißt Süß von Ann-Kristin Klustli. Und die spürt da so diesen sanften, süßen Frauenfiguren nach in der Literatur, im Kino, auch im persönlichen Umfeld und wird da sehr fündig. Und schön finde ich bei ihr, dass sie aber auch so die Frage stellt, ist denn dieser alte klassische Potenzfeminismus, so nennt sie das, ist das wirklich so ein lebenswerter Gegenentwurf? Also macht es uns jetzt wirklich gleichberechtigter und froher, wenn wir alle Karrierefrauen und Managerinnen im Haifischbecken werden? Das stellt sie sehr in Frage.
Unter dem Titel Süß.
Unter dem Titel Süß.
Auch schön. Ja, und wie passt dazu jetzt Liv Trömquist mit ihrer Graphic Novel im Spiegelsaal? Auch darin geht es ja um Schönheit. Würden Sie das auch als Orientierung für eher jüngere Frauen sehen oder für alle Frauen jedes Alters?
Jedes Alters, aber wie gesagt, auch Mädchen schadet es nichts, sich mit dieser wirklich tollen Autorin zu beschäftigen, die super witzig ist und gleichzeitig unglaublich lehrreich. Die bringt uns wirklich was bei. Und in ihrem jüngsten Buch im Spiegelsaal, da geht es eben um diese kollektive Selbstbespiegelung ohne Ende hin und her in den sozialen Medien. Und das Wunderbare an Liv Strömquist ist, dass sie uns mit theoretischem Hintergrundwissen zu verstehen hilft, was in den meisten von uns immer nur so als ungefähre Ahnung rumort. Zum Beispiel, wenn sie in einem Kapitel Schneewittchens Stiefmutter auftreten lässt und dann bricht sie plötzlich eine Lanze für diese Frau. In ihrem Neid und ihrer Vernichtungswut handelt diese Stiefmutter ja vielleicht sehr rational. Warum? Zahllose Studien zeigen, dass als schön geltende Menschen massiv bevorzugt werden. In der Liebe, im Arbeitslosen, selbst wenn es um eine Wohnungsanmietung geht. Warum also sollte diese alternde Frau nicht wütend sein und sich nicht zurückgesetzt fühlen? Oder sie arbeitet später im Buch heraus, wie diese Bilder von uns, die wir so als perfekte Fassaden in die Welt zu strahlen versuchen, anfangen, uns selbst zu tyrannisieren. Denn in uns allen gibt es ja immer ganz viel, das dem Bild nicht entspricht. Und je wichtiger das Bild wird, umso mehr Angst müssen wir haben, dass versteckte Anteile von uns nach außen dringen. Das ist großartig erklärt und hilft, sich selbst in der modernen Welt zu verstehen.
Und zwar als Graphic Novel.
Als Graphic Novel, wunderbar gezeichnet, super witzig. Also es ist ein Vergnügen.
Also was ganz anderes mal. Wie passt aber denn jetzt da das Buch von dem hochbezahlten US-Model Emily Ratajkowski rein? Bei Instagram folgen ihr über 28 Millionen Menschen, also sie bedient das ja irgendwie auch. Und sie hat jetzt aber ein Buch geschrieben, My Body. Ist das auch sowas wie ein Aufruf zur Selbstermächtigung für junge Frauen?
Sie denkt, dass es das ist. Also vom Gestus her legt sie ihr Buch so an. Sie möchte feministisch aufgeklärt davon erzählen, wie viel Verachtung und wie viel Übergriffigkeit sie im Model-Business so erlebt und wie schwer es ist für eine junge Frau, selbstbewusst erotisch zu sein, ohne gleich für dumm und als freiwillig erklärt zu werden. Das ist der Gestus. Für meinen Geschmack kokettiert sie gleichzeitig penetrant und ständig mit sich selbst als Sexsymbol, auch in diesem Buch. Ständig beschreibt sie, wie schön sie ist, wie schlank sie ist, wie lange man ihr das schon sagt, wie schmal ihre Taille ist. Der Gipfel ist, dass sie selbst nach einem Krankenhausbesuch bei ihrer leidenden Mutter, das versucht sie sehr ernst zu beschreiben, aber das Kapitel endet damit, dass sie sich nackt auszieht und in die Badewanne steigt und ihrem Körper in der heißen Badewanne räkelt. Also das hat mich streckenweise tatsächlich richtig abgestoßen, dieses Buch. Gepackt hat sie mich ganz am Ende nur. Da erzählt sie, wie sie ihr Kind zur Welt bringt und da hört dieses Kalkulierte endlich mal auf. Aber das ist wirklich auf den letzten drei Seiten. Es gibt ein anderes Buch, Echte Selbstermächtigung. Das ist geschrieben von Julia Pietri, mit Fingerspitzengefühl, kleine Anleitung zur weiblichen Masturbation. Das ist sehr hübsch aufgemacht, ein kleines blaues Büchlein mit sehr vielen bunten Illustrationen, in dem Frau erfahren kann, wie riesengroß die Klitoris als Organ eigentlich ist, warum weibliche Selbstbefriedigung historisch so tabuisiert wurde. Wir lesen, wie oft Frauen es mit sich selbst machen, wann und wie und warum, mit Zitaten und mit Hintergrundinformationen aus der Biologie, aus der Sozialgeschichte, bis hin zu Anregungen für Gespräche zwischen Müttern und Töchtern, viel Humor, eine Weite des Blicks. In eine ähnliche Richtung geht so ein anderes Selbstermächtigungsbuch, das heißt mit einem dicken Punkt immer dahinter, Be Here Now. Das sind viele Zeichnungen, seitenfüllendes Rot und Orange. Es ist ein bisschen platt, aber auch so ein fröhlich farbenfroher Appell an Frauen, sich und ihren Körper zu entdecken und zu genießen.
Bedeutet das also, Hauptsache der Sex ist gut, dann ist die Welt in Ordnung?
Ja, manche Bücher geben das zu verstehen und das ist so eine Bewegung im Feminismus, das nennt sich Sexpositiv sein, aber da gibt es auch skeptische Stimmen dazu. Eine sehr skeptische Stimme kommt von der Essayistin Maggie Nelson, die hat ein, wie ich finde, ziemlich sperriges Buch geschrieben, das heißt Freiheit, da befasst sie sich viel mit Kunst, Kunstfreiheit und Debatten darum. Aber sie macht eben auch so ein dickes Fragezeichen an den sexuellen Optimismus als Freiheitsversprechen. Sie sagt, Sex sollte nicht im Zentrum einer politischen Bewegung stehen. Dazu haben wir alle zu viele Macken, zu viele Verwirrungen und Überempfindlichkeiten. Es wird immer passieren, dass Menschen sich in der Liebe überhaupt nicht gut tun, aus tausend Gründen. Und da so naiv, sexpositiv, optimistisch zu sein, Hauptsache Körperbefreiung, dann wird alles gut. Das hält sie für überholt und wirklich sehr unklug.
Gehen wir jetzt ein bisschen quer zum Thema. Es gibt ja viele, viele Frauen, die gar keinen Sex haben, weil sie vielleicht auch keine Liebesbeziehung haben, weil sie eben nicht auf eine schnelle Nummer mit Tinder aus sind, sondern weil sie Single-Dasein leben. Gibt es da was zu?
Ja. Ich wage das kaum zu sagen, selbstverständlich wieder bei Lori Penny. Für die ist das so eine Art Streik. Die sagt, das ist ein Streik, dass in der westlichen Welt heute mehr Frauen als je zuvor in der Geschichte, belegt sie auch mit Zahlen, alleine leben. Frauen entscheiden sich gegen die Ehe, gegen Langzeitbeziehungen und vor allem dagegen, Kinder zu bekommen. Sie findet, das ist keine Tragödie, sondern so Teil der gegenwärtigen sexuellen Revolution. Die Verhältnisse ordnen sich neu. Das würde tatsächlich, glaube ich, unterschreiben Katja Kullmann, die dem Thema ein ganzes Buch gewidmet hat. Die singuläre Frau, so hat sie das genannt. Schönes Buch, sie ist sehr stolz auf dieses Wort. Sie will nicht Single sagen, sondern singuläre Frau. Und sie macht sich da auf die Spurensuche nach, ja, wie heißen die? Alleinstehende Dame, Blaustrumpf, Mauerblümchen, alte Jungfer. Das sind so Begriffe, die wir da kennen. Sie reist quer durch die Geschichte solcher Zuschreibungen und erzählt so stilistisch in einer schönen Melange. Die hat eine leise, zurückhaltende Stimme, kann aber auch sehr witzig und pointiert sein und schreibt vor allem auch über sich selbst, wie sie so allmählich in dieses Single-Leben gerutscht ist. Sie hat überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit Männern gemacht, sagt sie. Im Gegenteil, war alles prima. Aber irgendwann, so mit Ende 30, wollte sie mal kurz am Spielfeldrand des Liebeslebens Platz nehmen. Mach einfach mal eine kleine Pause machen. Und dann wurde diese Pause immer länger. Und sie hat auf einmal gemerkt, dass sie so auf dieses Spielfeld guckt und gar nicht mehr so verlockend findet, was sie da so sieht, was da passiert. Und irgendwann ist sie einfach aufgestanden und ganz weggegangen von dem Spielfeld, vor vielen Jahren schon, und hat begonnen, ihre Zeit mit anderen Beschäftigungen zu verbringen, Freundschaften zu pflegen, Nachbarschaften zu pflegen, gerne mit Wildfremden draußen Gespräche zu führen. Und dann fragt man sich natürlich, wie sieht's aus mit dem Sex? Da hat sie One-Night-Stands probiert, sie hat Dating-Apps probiert. Das ist nicht ihre Welt, sagt sie. Und dann zitiert sie sehr schön die leider schon verstorbene Essayistin Silvia Bovenschen mit dem Satz, ich wollte die Erinnerung an ungeliebte Leiber nicht in meinem Gedächtnis stapeln.
Und wie sieht es aus mit der Liebe? Altmodisch, zärtlich, auf Dauer angelegt. Kommt das überhaupt noch vor in den aktuell zumal feministischen Büchern? Jetzt gerade, wenn man es bei Ihnen so hört, hat man so das Gefühl, okay, bleibt vielleicht ein bisschen auf der Strecke?
Also sehr intensiv widmet sich diesem Thema Bell Hooks in ihrem Buch. Sie ist ja auch leider schon verstorben. Das Buch ist eigentlich im Amerikanischen 10 Jahre alt, ist jetzt auf Deutsch neu erschienen. Der Titel klingt fast ein bisschen wie vom esoterischen, spirituellen Buchmarkt. Lieben, Lernen, alles über Verbundenheit. Das ist wirklich ein großes Plädoyer für die Liebe in jeder Erscheinungsform. Die Liebe zwischen zwei Menschen, ganz gleich in welchen Gender-Konstellationen. Sie selbst hat einen Mann sehr geliebt, erzählt sehr berührend davon, von dieser Liebe, von diesem Mann. Es geht aber auch um die Liebe der Solidarität, der gegenseitigen Unterstützung. Besonders auch eben unter Frauen, die Liebe im Engagement für eine gerechtere Gesellschaft. Das ist ein politisches Buch, aber diese sich selbst als radikal feministisch bezeichnende Frau scheut sich auch nicht, von so einer allumfassenden Liebe und Verbundenheit als heilig zu sprechen. Dann gibt es ein anderes Buch, das finde ich sehr schön auf die Liebe eingeht. Das ist auch eine Graphic Novel mit dem schönen Titel »Treiben«. Und dessen Autorin beschreibt autobiografisch gefärbt eine Reise mit der transsibirischen Eisenbahn. Zusammen mit ihrem Freund geht so durch die sibirischen Weiten. Sie lässt die Landschaften ganz schön mit so wenigen Buntstiftschraffuren vor unserem Auge erscheinen. Und die beiden lieben sich. Die lieben sich menschlich und die lieben sich ohne Ende körperlich auf dieser Reise. Die haben unglaublich viel Sex in ihrem Zugabteil, wenn sie nicht eben in trauter Zweisamkeit in die Landschaft schauen oder die russische Zugbegleiterin bewundern, die einen harten Job macht in diesem Zug. Dann steigen sie ab und zu aus in die klirrende Kälte, in den Schnee. Und in diesem Buch werden überhaupt keine Mann-Frau-Probleme verhandelt. Es wird nicht gestritten, es wird nicht gerangelt und das ist auch mal schön.
Ganz anders vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf die anderen, wir haben ja eben schon gesagt, es gibt mehrere Themen, die in diesen Büchern angesprochen werden. Sexualität, Jugend, Schönheit, davon mal abgesehen, wie sieht es denn in Sachen Arbeitswelt aus? Wird das in den Büchern thematisiert? Wenn man ja den neuesten Statistiken über den Gender Pay Gap folgt, dann verdienen Frauen in Deutschland pro Stunde 18% weniger als Männer. Wird denn das auch, dieser Aspekt des Feminismus auch thematisiert?
Das kommt deutlich vor, fällt richtig auf. Also da ist die Empörung auch einfach groß immer noch. Es dauert zu lange an, das Problem. Da gibt es das Buch »Die Erfindung der Hausfrau«, eine Geschichte der Entwertung, im letzten Jahr schon erschienen, viel besprochen, hochgelobt, von einer Kulturwissenschaftlerin geschrieben. Sie erzählt, wie das Bild von der Hausfrau so seit dem Ende des 18. Jahrhunderts erzeugt worden ist, wie die Frau von der Macherin in der bäuerlichen Großfamilie oder der Gutsmanagerin in die Unsichtbarkeit im Haus, in die Marginalisierung getrieben wurde. Viel Arbeit, wenig Anerkennung bis heute. Lori Penny nimmt sich das Thema ganz interessant vor im Licht der Pandemie und sagt, es waren Frauen, die ihre Jobs aufgegeben haben, oft ganz gekündigt haben, um die notwendige Sorgearbeit zu leisten für die Erhaltung der Spezies. Kleiner hat Penny das nicht, aber irgendwie stimmt's ja auch. Und sie sagt, es haben nicht die Viren Frauen aus den Arbeitsplätzen vertrieben, sondern die Mehrheit der Männer, weil sie ihren Anteil an Haus- und Familienarbeit nicht einmal in einer schweren Krise übernehmen wollen. Sie nennt das skrupellos und da ist dann auch wieder diese Wut.
Da schließt sich so langsam ein bisschen unser Kreis in unserer Sendung. Eine Frage habe ich trotzdem, wenn man das so hat, legen die Autorinnen denn auch Forderungen zur Arbeitswelt auf den Tisch? Also einfach nur zu beklagen, so ist es. Ich sag mal, das ist jetzt auch schon ein bisschen da gewesen, das kennt man schon, zu sagen, ey, da stimmt irgendwas nicht in der Aufteilung. Machen Sie denn sozusagen Realpolitik, echten Wandel, der sich machen ließe? Gibt es da Vorschläge?
Ich habe gesucht und gehofft bei dem Buch von Sarah Peschke, Wie wir arbeiten wollen über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung, aber da bin ich nicht so richtig fündig geworden. Ich finde das sowohl in der Beschreibung der Problemlage als auch bei den Lösungen etwas dünn. Sie mahnt dann so im Nebensatz eine andere Sozialpolitik an, aber hauptsächlich individualisiert sie, lerne Pausen zu machen, lerne Grenzen zu ziehen, lerne bescheidener und glücklicher zu leben. Das Wort Geringverdienerin kommt im ganzen Buch nicht vor, das Wort Hartz IV kommt im ganzen Buch nicht vor. Lori Penny wieder ist da ein anderes Kaliber. Die fordert ganz klar, erstmal müssen Männer zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie nicht mal das Mindestmaß an Sorgearbeit übernehmen, ohne dass eine Gemeinschaft nun mal nicht funktioniert. Dann überlegt sie sehr schön, ein Mann, der nicht einmal unaufgefordert eine Spülmaschine bedienen kann, ist für komplexe Aufgaben wie die Führung einer Firma oder eines Landes ja vielleicht auch nicht ideal geeignet. Und was die Realpolitik angeht, sagt sie klar, die Haus- und Sorgearbeit muss endlich als Teil der Volkswirtschaft anerkannt werden. Das muss sich auch in Geld ausdrücken. Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit, Altenpflege, Kinderbetreuung, das ist alles durch die 40 Jahre Privatisierung und Mittelkürzung total ausgedünnt worden. Das muss wieder aufgebaut werden. Also das ist auch ein ganz klarer realpolitischer Blick.
Letzte Frage, versprochen. Wenn man jetzt alle Bücher anguckt und nach dem echten Wandel einmal guckt, bieten sich da in der Summe dieser Bücher auch so ein bisschen was wie eine hoffnungsvolle Perspektive, neben der Wut vielleicht auch der Mut?
Ich finde schon. Zur Wut kommt immer auch so ein neues Bekenntnis zur Sanftheit, zu einem fürsorglichen Umgang miteinander, den ich persönlich aus der Frauenbewegung der 1980er Jahre nicht so kenne. Wir waren sehr ruppig, auch miteinander. Und da hat sich viel verändert. Ob das die Vielstimmigkeit ist von so einem Buch wie So sieht Feminismus aus, dieser immense Reichtum an Stimmen und Erfahrungen, den die Autorin sichtbar macht. Oder ob es Laurie Penny ist mit ihrer Vision von einer Gemeinschaft im Consent oder Bell Hooks mit ihrer heiligen Liebe oder die Autorin von Süß drückt es auch sehr schön aus mit ihrem Nein zum Potenzfeminismus. Sie sagt, eine lebenswerte Utopie des menschlichen Miteinanders kann nur darin bestehen, wenn wir eine Kultur fördern, in der es sicherlich gesichert durch ein neues ökonomisches Miteinander einfach auch reichlich Raum gibt für Wärme und Zartheit.
Schöne letzte Worte. Susanne Willig war das mit ganz, ganz vielen neuen Wissenschaftsbüchern zum Thema Feminismus. Die Liste finden Sie bei uns online unter www.deutschlandfunkkultur.de unter dem / Zeitfragen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.